Immer vom Palmsonntag ist eigentlich Glaube im Alltag. Wie können wir unseren Glauben im Alltag leben? Wie können wir die Begeisterung für Jesus im Alltag spüren und auch weitergeben? Ich denke, viele von euch kennen das. Wenn sie mal auf christlicher Freizeit waren, da haben sie viel von Jesus gehört, sind motiviert, ja, sind begeistert, erfüllt vom Geist. Dann kommt der Alltag. Wir kommen wieder zu Hause an. Und vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, das ist auf einmal weg. Das verläuft im Sand. Wir schaffen es einfach nicht. Oder am Sonntag, wir haben einen tollen Gottesdienst erlebt, Gemeinschaften sprühen nur so vor dem Geist und dann unter der Woche nichts mehr da. Himmelhoch jauchzend, so wie beim Einzug in Jerusalem. Und ein paar Tage später, im Hamsterkäfig vom Alltag ist nichts mehr übrig. Sind wir zu Tode betrübt, enttäuscht von uns, dass wir so wenig umgesetzt haben und auch von dem, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht auch ein bisschen von Jesus, dass wir so wenig von ihm spüren, dass wir von seiner Nähe und von seinem Glauben so wenig haben. Wie gut zu wissen, dass Jesus gerade dafür gestorben ist. Für unsere Schwachheit, für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Unzulänglichkeiten, für unsere Untreue. Das ist das Thema von dem Tag eigentlich. Glaube im Alltag. Doch nun zum Text. Ich habe den Text aus der zweiten Reihe von den Predigttexten und der steht in Markus 14, die Verse 1 bis 9. Als ich den Text gelesen habe, war mir gar nicht so bewusst, dass der in der Passionszeit handelt. Der Pfarrer hat heute im Gottesdienst auch ganz kurz darauf hingewiesen, was jetzt nächste Woche dran ist. Und dann hat er gesagt, es ist auch die Geschichte dran von der Salbung von Jesus. Und der hat es ein bisschen gesagt, ich glaube, das ist eine komische, seltsame Geschichte. Aber sie ist eben ein Teil von dieser Passionszeit. Sie ist ein Tag vorm Abendmahl, sie ist nach dem Einzug in Jerusalem. Ich lese den Text, die Verse 1 bis 9. Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber, ja, nicht am Fest, damit es dem Volk keinen Aufruhr gibt. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte, hört auf. Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Zuerst die zeitliche Einordnung der Geschichte. Wie gesagt, es war zwei Tage vor dem Passafest. So steht es zumindest in Matthäus und in Markus. Im Johannesevangelium sind es 6 Tage. Im Lukasevangelium steht die Geschichte nicht im Zusammenhang mit der Passion. Deshalb könnten wir vielleicht auch davon ausgehen, dass es eventuell auch 2 Salbungen gab. Auch beim Gastgeber sind sich nicht alle Evangelisten einig. Simon wird als Gastgeber Jesu erwähnt. So steht es im Markus und auch im Matthäusevangelium. Er wird als Simon der Aussätzige benannt. Bei Lukas ist es hingegen ein Pharisäer namens Simon. Aber das könnte natürlich auch der Aussätzige sein. Und auch der Wohnort, Bethanien, ist nur bei Matthäus und Markus erwähnt. Lukas spricht lediglich von der Stadt. Vielleicht noch ganz interessant, der Simon, um den es hier geht, wird sonst nirgends in der ganzen Bibel erwähnt. Man geht davon aus, dass er einer der wenigen Pharisäer war, die freundschaftlich mit Jesus Umgang hatten. wahrscheinlich ist er vom Aussatz von Jesus geheilt worden und hat sich deshalb Jesus verbunden gefühlt. Er hat ihn aber nicht für Gottes Sohn gehalten. Er hielt ihn also nicht für den Messias. Simon war zwar körperlich geheilt worden, doch in seinem Tun und Denken war er unverändert. Im Johannesevangelium gibt es eine ähnliche biblische Erzählung, die ebenfalls in Bethanien spielt. Dabei handelt es sich beim Gastgeber jedoch nicht um Simon, sondern um Lazarus, der durch Jesus von den Toten auferweckt wurde. Die Salbung erfolgt durch die Maria, und wegen dem sagen das einfach auch viele bei dem Text, dass es wahrscheinlich die Maria war, die Schwester des Lazarus. Also in Markus und Lukas wird der Name der Frau nicht genannt, nur hier im Johannes. Doch was alle gemeinsam haben, alle vier Evangelisten, ist die Kritik an der Verschwendung. Doch nun der Reihe nach. Jesus ist bei Simon zu Gast. Den hat er wohl vom Aussatz geheilt. Dann kommt eine Frau herein. Vielleicht war es die Maria, vielleicht auch jemand anders. Im Lukas ist es so, dass von der Sünderin gesprochen wird. Und das war damals gleichzusetzen mit einer Prostituierten. Bei uns im Text, also in Markus, wird es nicht näher beschrieben. Aber eins können wir ganz sicher sein, sie war nicht zur Party eingeladen. Die kommt einfach rein, bringt eine Flasche Öl, die ca. 300 Denare, ein Denar, ein Tageslohn, also ca. 300 Tageslöhne wert hat, und leert das Jesus über den Kopf und salbt ihn. Da gibt es gleich mehrere Skandale in dieser Geschichte. In der Regel war es so, dass die Männer unter sich waren. Da hatten Frauen nichts zu suchen, also nicht so wie hier bei uns, sondern da war es so, dass die Männer eigentlich alleine waren. Und es war eigentlich undenkbar, dass einfach eine Frau reinkommt und so eine Männerrunde betritt. Also das war schon der erste Skandal. Und der zweite und das viel Schlimmere eigentlich, das hat für noch viel mehr Aufruhr gesorgt, war der Wert von dem Öl. Am Geruch haben die Gäste erkannt, dass es echtes Nardenöl ist. Jetzt muss man wissen, dass dieses Öl aus einer Pflanze gewonnen wird, die nur im Himalaya wächst. Das heißt also, diese Pflanze, aus dem das Öl ist, die musste von weit her mit solchen Händlerkarawanen bis nach Jerusalem oder Israel gebracht werden. Das war also unvorstellbar, damals schon vor 2000 Jahre. Da haben die das wirklich mit solchen Karawanen vom Himalaya bis nach Israel gebracht. Das war eine gefährliche Reise. Deshalb war dieses Öl auch so unglaublich teuer. Es war eigentlich eine Wertanlage, wie so eine teure Flasche Wein. Im Text sind 300 Tageslöhne, ist von 300 Tageslöhnen die Rede. Also circa ein Jahresgehalt. Und in Deutschland ist der durchschnittliche Bruttojahresgehalt 32.000 Euro. Also exakter Wert von der Flasche Wein, was wir jetzt gerade geköpft haben. Vielleicht ganz nebenbei, die teuerste Flasche Wein, die jemals gehandelt wurde, die war 219.000 Euro wert. Also war es jetzt gar nicht so viel eigentlich. Aber die Reaktion der Gäste, die ist verständlich. Da steht, einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Ja, was würdet ihr sagen, wenn die Flasche wirklich 32.000 Euro wert hat? Nur um Missverständnisse zu vermeiden, sie war vom Aldi und hat, glaube ich, 2,99 kostet. Also auf jeden Fall hätte man mit diesem Öl hätte man wirklich viel Gutes tun können. Und ich denke, ihr werdet alle nicht begeistert. Ich kann die Gäste verstehen. Denn das Geld für die Flasche Wein hätte fast für die ganze Küche gereicht. Und damals hätte es eben auch für viele Menschen gereicht. Und wir Schwaben, wir haben an dieser Geschichte noch viel mehr zu knabbern wie viele anderen. Ich glaube, immer Berliner wird es nicht so viel ausmachen. Aber bei uns ist es doch so, dass man durchguckt, dass man nichts verschwendet. Und ich kann die Menschen verstehen, dass sie die Frau kritisiert haben. Da hätten wir viel Gutes tun können. Not lindern, anderen helfen. Bei uns gibt es die Diakonie und viele tausend andere Gruppen und Kreise, die täglich versuchen, Not zu lindern. Da ist doch für Verschwendung eigentlich kein Platz. Beim Geld, da hört doch der Spaß auf und die Freundschaft auch. Als halbwegs normaler Mensch kann man das doch nicht tatenlos zusehen. Wie da mal kurz ein Mercedes über den Kopf geklärt wird. Also ich finde den Protest der anderen Gäste eigentlich als berechtigt. Wenn es wirklich Gottes Sohn ist, dann muss er doch jetzt irgendwas dazu sagen. Und Jesus sagt auch was. Er sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr immer bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Jetzt könnte man natürlich sagen, da hätte es vielleicht auch ein bisschen billigeres Öl da. Aber es war eben so. Und diese Geschichte, die wird in allen Evangelien erzählt, in allen vier. Das heißt, die ist wirklich wichtig. Warum? Was gibt es da für Erklärungen? Eins ist klar, es ging um eine Salbung und damals war es so, dass die Könige gesalbt wurden. Eine Erklärung wäre, dass Jesus als König gesalbt wird. Das zweite ist ja, was Jesus selber sagt, dass er zum Begräbnis gesalbt wird. Und ein weiterer Aspekt in der Geschichte ist die überströmende und dankbare Liebe gegenüber Jesus, die die Frau an Jesus vollbringt. Wir wissen ja nicht, ob die Frau, das ihr Verspartes war. Wir wissen nicht mal, woher sie kommt. Wir wissen auch nicht, woher sie das Öl hatte. Und das ist auch nicht wichtig. Die Frau wollte nur eins. Sie wollte sich bei Jesus bedanken. Sie wollte ihm ihre Dankbarkeit zeigen, die grenzenlos war. Und es war ihr auch egal, was die anderen dachten. Sie ist einfach so in eine Männerrunde reingeplatzt. Das sorgte sicher für Gesprächsstoff. Doch Jesus hat in ihrem Leben so vieles verändert, dass ihre Dankbarkeit dafür überschwänglich war. Und es war ja wirklich die allerletzte Gelegenheit, sich bei Jesus zu bedanken, ihm etwas Gutes zu tun. Die Dankbarkeit, dass Jesus für mich gestorben ist, um das geht's. Die darf in unserem Leben ja schließlich auch sichtbar werden, indem wir überschwänglich und verschwenderisch ihm unseren Dank zukommen lassen. Doch, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Was haben wir denn heute für Möglichkeiten, um uns bei Jesus zu bedanken? Oder besser gesagt, wie können wir Jesus was Gutes tun? Ich denke, ihr kennt alle den Vers in Matthäus 25, Vers 40. Da steht es nämlich drin. Da steht, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das Seltsame an der ganzen Geschichte ist, dass das steht in Matthäus 25, Vers 40. Und es ist genau die Geschichte vor unserem Text. Also unser Text steht in Matthäus im 26. Kapitel, Vers 1. Und ich denke, das ist kein Zufall. Jesus weist uns darauf hin, wie wir ihm unsere Dankbarkeit oder unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können. Aber eben nicht aus dem Pflichtgefühl heraus. Die Einstellung, die ist entscheidend. Bei der Frau, da war das reine Dankbarkeit und Liebe. Ohne Hintergedanken. Und auch ohne Aufforderung. Ohne gesellschaftlichen Druck. Allein aus dem Herz heraus. Aus Liebe und Dankbarkeit. Weil Jesus ihr ihre Schuld vergeben hat. Weil er ihr wieder Perspektive im Leben gegeben hat. Weil er ihr Hoffnung gegeben hat. Einen Sinn im Leben, Zufriedenheit, Friede mit Gott. Mit der Gewissheit, dass Jesus mich liebt, kann es ihr egal sein, was die anderen Menschen über sie denken. Sie war frei. Und all das haben wir auch. weil Jesus am Karfreitag gestorben ist. Und das nehme ich oft für viel zu selbstverständlich. Mir ist es oft gar nicht bewusst, was da Jesus für mich getan hat. Und hier kommt jetzt wieder dieses Thema von dem Sonntag ein bisschen zum Vorschein. Glaube im Alltag. Auch im Alltag zu sehen, was Jesus für mich getan hat. Wie oft gehe ich abends ins Bett und dann denke ich, was habe ich denn heute jetzt mit Jesus erlebt? Wann habe ich überhaupt über ihn gedacht? Wann habe ich ihn was gefragt? Was habe ich mit ihm erlebt? Und habe ich mich heute dankbar gezeigt? Und das nicht aus der Pflichterfüllung heraus, sondern eben aus dieser unendlichen Dankbarkeit und Freude über das, was er für mich getan hat. Das, was wir am Freitag feiern. Ich denke, dieser Text, der will uns einladen, sich bei Jesus zu bedanken. Und ich möchte mal die Verse aus Matthäus lesen, wie das beschrieben wird, wie wir uns bedanken können. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Und jetzt kommt's. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich gesorgt. Ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben. Oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Schön wäre es, wenn unsere Dankbarkeit so zum Ausdruck kommt, dass es ganz selbstverständlich ist und unverkrampft. So wie die Menschen im Text, die konnten sich gar nicht daran erinnern, dass sie jemandem geholfen haben. Dass es einfach selbstverständlich ist. Und da sind viele Sachen drin, die auch heute noch ganz einfach sind. Ja, in Kranken besuchen. Das im Gefängnis wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber das können wir doch alles machen für Jesus. Wir können gar nicht verschwenderisch genug sein. So wie die Frau das getan hat. Dann wird auch unser Glaube im Alltag wertvoll und erkennbar. Und in Vers 7 sagt der Jesus, und ihr könnt Gutes tun, so oft ihr wollt. Möge Gott, dass dieses Wollen auch wirklich jeden Tag neu bei uns sich wiederfindet. Ich möchte noch beten.